in der Gemeinde oder aus dem Umfeld unserer Gemeinde lesen in diesen Wochen gemeinsam viele Briefe von Paulus. Das ist ein gewichtiger Teil des Neuen Testamentes. Und wenn man sich so mit Paulus beschäftigt und so reingeht bei ihm, das ist ja jetzt schon ein paar Wochen, und man so langsam so seinem Herzen näher kommt, was treibt ihn so um, dann gibt es irgendwie eine tiefe Begeisterung bei Paulus. Und diese Begeisterung, die ist uns manchmal sehr nah. Und manchmal sagt man sich, Paulus, irgendwie komisch. Also, ich habe das versucht zu beschreiben vor 2 Wochen, wenn er so überschwänglich von den Korinthern redet. Und dann sagt man sich irgendwie, ey Paulus, du weißt doch genau, wie es in Korinth abläuft. Er schreibt in seinem Brief sehr detailliert von all dem Mist, der da abläuft. Und da ist aber so ein Blick irgendwie getrübt durch Liebe, keine Ahnung. So die rosarote Brille, die dann irgendwie mit Gottes Augen auf diese Gemeinde guckt und einfach begeistert ist. Mit Gottes Augen gucken und begeistert sein. Bevor Paulus anfängt, sein Evangelium zu entfalten, und so muss man das ja nennen, so, ne? Paulus hat was vorgefunden, hat die Lebensgeschichte Jesu vorgefunden, er ist selber nicht dabei gewesen, er ist selber erst dazugekommen, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, ist er dann verhältnismäßig früh auch Christ geworden, durch eine schiefe Geschichte, aber letztlich ist er dann Christ geworden, ist Gott begegnet. Paulus hat seine gesamte Gelehrsamkeit zusammengenommen und hat alles, was er vorgefunden hat in der Bibel, bis zu diesem Tag. Und für ihn bestand die Bibel eben aus dem, was wir das Alte Testament nennen. Das war für Paulus die Bibel, dieser dicke Brocken Papier. All das hatte er gekannt. Es war ihm überbracht worden in einem bestimmten Raster, in einer bestimmten Form, in einem bestimmten Wie hat man Gott zu verstehen? Wir nennen das Theologie. Ne? Also irgendwie, es war eine Idee davon, so wie muss man denn von Gott reden und mit welchen Begriffen fasst man das zusammen und irgendwie sowas. Ne? Aber jetzt hatte er eine Begegnung mit Jesus. Und diese Begegnung mit Jesus, die passte nicht völlig in seine alte Theologie rein. Also er wusste, dieser Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Das heißt, dieser Jesus, der passte sehr wohl zusammen mit der Bibel, die er kannte. Aber dieser Jesus passte nicht zu der bisherigen Theologie. In derselben Spannung stehen wir, wenn wir als Christen versuchen, in dieser Gesellschaft zu leben. Wir wissen, dass die Sache mit Gott und dass Gott selber zusammenpasst mit dem, was wir in der Bibel lesen. Und dann gibt es aber etwas, was wir irgendwie so gelernt haben von Mutterleib an. Und das ist einmal Theologie. Das kann auch so eine Theologie sein, wie ich sie zu Hause bekommen habe. Es gibt keinen Gott. Ne? Also irgendwie so, es gibt eine Theologie, die man hat. Und dann gibt es auch irgendwie so das, was kulturell so auf einen so reingeprasselt ist. Wir sind Kinder unserer Zeit und unserer Gesellschaft und alles, was so dazugehört. Und irgendwann auf diesem Weg, hoffentlich, wenn das ausbleibt, dann ist die Spannung auch nicht da, aber hoffentlich irgendwann auf diesem Weg begegnen wir dem lebendigen Gott. Und wenn wir dem lebendigen Gott begegnen, dann merken wir, ja, das passt zusammen mit der Bibel, aber meine Theologie und mein kultureller Background, den muss ich mir nochmal genau angucken. Also ich muss irgendwie lernen, weniger deutsch zu sein. Ich muss irgendwie lernen, weniger meine komische Theologie zu kultivieren. Ich muss jetzt irgendwie gucken, wie kriege ich die Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe und das, was ich in der Bibel lese, von dem, wie Gott sich selber offenbart, wie kriege ich das alles zusammen mit meinem Leben? Oder umgekehrt, wie kann mein Leben ein Ausdruck von all dem sein, wer Gott ist? Und da hat Paulus sich Zeit für genommen. In seinem Fall ein paar Jahre. Also der gute Mann war gelernter Theologe. Also in meinem Berufszweig sind neuere theologische Entwicklungen an der Uni sind die der letzten 200 Jahre. Ne? Das sind die neueren theologischen Entwicklungen, nur dass ihr es so einordnen könnt. Ne? Also wenn einer neu anfängt, bei uns zu denken, dann sagt man natürlich nicht in Wochen oder Monaten. Also wir sind kein Internet-Startup. Uns gibt es schon ein bisschen länger, so unseren Zweig, ne? Seit 2000 Jahren. Also bei Paulus ist das so, dass er eben schon auf ungefähr 1500 Jahre jüdische Theologie aufbaut. 1500 Jahre, die schiebt man ja nicht einfach zur Seite, nur weil man eine Begegnung mit Gott hat. So, jetzt muss man irgendwie gucken, ja, wie kriege ich das denn jetzt alles auf die Reihe? Und dann liest er seine Bibel und dann findet er in der Bibel eben das, dass Gott den Menschen geschaffen hat, diese Erzählung der Schöpfung, und da heißt es, dass Gott gesagt hat, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Wir sind Abbilder Gottes. Und dieses Abbild Gottes sein, das bekommt dann einen total schönen, sanften Ausdruck ein paar Verse weiter, wo es dann heißt, dass in der Kühle des Abends wandelte Gott im Garten, im Paradies, und dann hatte er Gemeinschaft mit Adam und Eva. Also immer so zur Tea Time. Also die Engländer haben schon immer gedacht, dass sie Gottes Volk sind. Das haben die Amerikaner dann irgendwann übernommen, ne? Also das ist die Bibelstelle dafür. Ja? So in der Kühle des Abends, ne? Also wenn es dann langsam wieder kälter wurde am Laufe des Tages, Tea-Time-Zeit, kam Gott und begegnete Adam und Eva. Und die hatten gute Zeit miteinander, das war Begegnung. Und man hat irgendwie das Gefühl, wenn man so diese ersten zwei Kapitel der Bibel liest, also das schafft jeder, der lesen kann, ne? Wer die ersten zwei Kapitel der Bibel liest, wenn man das so liest, dann hat man das Gefühl, so hätte es bleiben können. Für Gott war alles in Ordnung. Also, ist vielleicht nicht so ganz meine Sprache, aber es ist ungefähr sowas so, ne? Lass uns einfach immer mal wieder mit Gott chillen. Dann fühlt sich Gott wohl und wir fühlen uns wohl und alles ist gut. Dann kommt das, was die Bibel den Sündenfall nennt, Schlange und Frucht, und in unserer Bildsprache ist das dann immer der Apfel. Irgendwie kommt Unordnung in die ganze Geschichte rein und diese Unordnung bekommt viele Ausdrucksformen. Also bis wir eben heute hier sind. Das war jetzt eine Zusammenfassung von Geschichte. Ne? Ja, okay. Also so, ne, jetzt sind wir hier. Und Paulus sieht dann, wie es immer wieder Menschen gab, die ihr Leben auf ihrem Weg abrupt gestoppt haben und einen neuen Weg eingeschlagen sind, weil sie Begegnung hatten mit Gott. Noah ist ein, wir würden sagen, normaler Typ irgendwie gewesen in seinem Umfeld. Und irgendwann redet Gott zu ihm, und nachdem Gott zu ihm geredet hat, wird er zum Spinner. Bis dahin war alles okay. Aber dann hat Gott zu ihm geredet und Gott hat ihm gesagt, bau eine Arche mitten auf dem Land. Das nächste Wasser, wie weit entfernt und was weiß ich. Bau eine Arche. Und na, also das dauert dann in diesem Fall auch. Der macht das so, wie man das macht, wenn man eine Burg baut oder eine Kathedrale baut. Sowas dauert 200-300 Jahre. Man pflanzt erstmal einen Wald, dann wartet man, bis die Bäume groß genug sind und so. Also so ungefähr muss man sich das auch mit dem Bau der Arche vorstellen. Das hat alles gedauert. Der hat dann erstmal Forstwirtschaft gemacht. Nachdem er das ungefähr durchgekriegt hat, hat er dann umgesattelt auf Sägewerk, dann hat er umgesattelt auf Schreinerei, später hat er dann noch Schiffbau draufgebaut. Also so, ne? Er hatte Zeit, ein paar Jahrzehnte. Und um ihn herum haben alle gesagt, du spinnst. Später gibt es einen Abraham. Abraham ist ein, wir würden sagen, erfolgreicher Geschäftsmann. Gut eingeführt in seinem Umfeld. Die Leute konnten gut mit ihm und er konnte gut mit ihnen. Er war ein Zugereister, also sein Vater war erst dahin gekommen, also er gehörte nicht völlig dazu. Ne? Das gibt ja Kulturen, in denen muss man irgendwie schon fünfte Generation irgendwo gewohnt haben, damit man auch einheimisch genannt wird, ne? Und also das war die Lebenserfahrung von Abraham, aber er gehörte irgendwie über sein Geschäftsumfeld, gehörte er dazu. Und dann irgendwann nachts hört er Gott. Und Gott sagt ihm, geh raus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und er steht am nächsten Morgen auf und sagt seinen Leuten, sorry, aber wir packen unsere Koffer. Und Abraham spinnt. Irgendwas hatte sich so in Abraham eingebrannt, etwas war Abraham begegnet, jemand war Abraham begegnet und es hat sein Leben umgekrempelt. Und wenn wir uns dann die Geschichten von Noah oder Abraham zum Beispiel angucken, dann merken wir, sie sind Kinder ihrer Zeit, aber jetzt ringen sie damit in den kommenden Jahrzehnten, wie lebe ich denn als einer, der Gott gehört hat, der weiß, dass es den lebendigen Gott gibt, und wie lebe ich denn jetzt in meiner Kultur angemessen? Und manches hat dann ganz gut geklappt und manches hat nicht so geklappt. Sie ringen damit. Wir springen nochmal ein paar hundert Jahre. Die Geschichte von Mose. Mose wächst auf als Findelkind am Hofe des ägyptischen Pharao. Und irgendwann im Laufe seiner Geschichte entschließt er sich, seinem ursprünglichen Volk sich wieder zuzuwenden, den Israeliten. Nimmt sehr für sie Partei ein, erschlägt dann irgendwann einen Ägypter, der einen Israeliten brutalst geschlagen hat, einen Sklaven geschlagen hat, und er flieht. Er ist dann 40 Jahre weg, ist in der, also wir würden sagen, so in der Steppe, in der Bibel heißt es dann in der Wüste, nennen wir es mal lieber Steppe, ist als Hirte dort unterwegs, hat er geheiratet, Kinder bekommen, alles irgendwie so, und alles ist irgendwie klar, Mose wird seinen Enkeln irgendwann mal auf den Knien sitzend erzählen können, wisst ihr, eigentlich bin ich aber Pharaonen groß geworden. Und dann erzählt er von dem Gold und alles, und dann habe ich einmal so richtig Mist gemacht, da musste ich fliehen, ne? Aber nur, dass ihr es wisst, ne? Also diese Welt ist viel größer als die Schafe und die Steppe, die wir hier sehen. So ungefähr hätte die Geschichte ausgehen können. Aber eines Tages hört Mose Gott. In seinem Fall sieht er auch so ein kleines bisschen, ein Feuer immerhin, aber er hört Gott. Das geht so weit, dass die zwei Kapitel Bibel miteinander reden. Also Kapitel sind hier ein bisschen kürzer als im griechischen Roman. Na, also die reden zwei Kapitel miteinander, und man merkt, wie Mose völlig eingepflanzt ist in das Leben, das er lebt. Hirte, Frau, Kinder, alles ist gut. Und das Letzte, was er will, ist zurück nach Ägypten. Das hat er 40 Jahre gehabt. Nee, lass mich in Ruhe mit Ägypten. Jetzt ist alles gut. Und er sucht Argument nach Argument nach Argument im Gespräch mit dem lebendigen Gott, warum er nicht nach Ägypten zurück soll. Und das Zurück ist in diesem Falle kein Zurück, sondern er wird als ein völlig anderer kommen müssen. Er soll der Befreier des israelischen Volkes aus der Sklaverei in Ägypten werden. Und nach diesem Gespräch ist Mose ein anderer. Er ringt damit, ein anderer zu sein. Das merkt man an vielen Stellen. Eins der größten Versagensmomente in seiner Zeit als Führer ist, dass er wie ein Hirte, das war das gelernte Programm über Jahrzehnte weg, wie er wie ein Hirte auf Steine einschlägt, um Wasser rauszuholen. Das war in dem Kontext, in dem diese ganze Geschichte passiert ist, nicht glücklich. Vorsichtig formuliert, es war nicht gut, dass er das gemacht hat, aber es war eben das Gewohnte. Und so haben wir ja unser gewohntes Verhalten, unser kulturell gewohntes Verhalten, und das versuchen wir irgendwie zu leben und auch irgendwie mit Gott zu leben, weil irgendwo ist er uns mal begegnet und wir sind in Berührung mit ihm gekommen und ringen jetzt mit dem Weiteren. Und so geht das Geschichte für Geschichte für Geschichte für Geschichte. Und irgendwann passiert das eben Paulus selber. Paulus selber hat eine tiefe Einbindung in seine Kultur, in seine Religion, in seine Theologie. Er selber hat Theologie gelernt, hat unfassbar viel dafür draufgegeben, um sich da in das reinzufressen, in diese ganze Thematik. Ein schlauer Kopf, der seit frühester Kindheit da unfassbar fleißig gewesen ist. Und jetzt begegnet ihm Gott. Und mit Gott, mit Jesus, begegnet ihm auf einmal zum Beispiel, dass es Vergebung von Schuld gibt. Echte Vergebung gibt. Er kannte das Konzept der Vergebung bis jetzt auch. Das war gebunden an den Tempel und an bestimmte Opferriten und so weiter. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war das immer so eine Geschichte, so ein Deal, so ein Handel, so eine, ich gebe was, Gott gibt was und hoffentlich ist am Ende der Deal auch wirklich perfekt. Jetzt auf einmal realisiert Paulus, dass es keinen Deal mehr braucht, Paulus realisiert, Jesus hat mit seinem Tod den kompletten Preis bezahlt für alles, was ich jemals zurückzahlen müsste, wofür ich mal büßen müsste, was es mich mal kosten würde, dass ich mal die Konsequenzen zu tragen hätte. All das, merkt Paulus, das liegt nicht in meiner Zukunft, sondern das liegt in meiner Vergangenheit, nämlich im Tod Jesu Christi. Und damit muss er jetzt irgendwie umgehen. Was heißt das denn jetzt? Und was heißt das eben für mein Leben? Und Paulus merkt, es geht gar nicht, wie ich bisher dachte, in meinem theologischen Leben, es geht gar nicht so sehr darum, zu vermeiden, zu sündigen. Das große Thema ist nicht, wie werde ich ein möglichst guter Mensch? Das war die Idee, die er bisher hatte. Bevor er Gott begegnet war, war das seine Theologie. Möglichst wenig sündigen, ein möglichst guter Mensch sein. Und das alles irgendwie in Übereinstimmung mit den religiösen Riten und Gebräuchen. Und er realisiert, es geht um was ganz anderes. Es geht um Begegnung mit dem lebendigen Gott. Es geht darum, dass Gott in mir zur Quelle wird. Dass Gott in mir etwas startet, was göttliche Qualität hat. Und dass ich selber eher Zuschauer bin von dem, was in mir und an mir passiert, dass ich vielleicht sowas wie ein dankbarer Zuschauer bin, ein, wir würden das fromm sagen, ein anbetender, ein lobpreisender Zuschauer bin von dem, was passiert. Einer, der sich dem auch nicht in den Weg stellt, was Gott in unserem Leben so tut. Aber eben, ich bin nicht so sehr der Täter meiner Verbesserung, mein Selbstoptimierer. Paulus merkt, nee, das ist überhaupt nicht das Konzept. Darum geht es gar nicht mehr. Und dann, jetzt komme ich gleich zu der Bibelstelle, die ich euch vorlesen wollte gleich, bevor ich das mache. Dann nimmt er ein Bild, das die Leute, mit denen er hier korrespondiert in seinem Brief, teilweise kennen. Ich erzähle diese Geschichte, weil das so eine skurrile Geschichte ist und wie aus einer Geschichte dann irgendwie sowas wie Theologie wird, diese Theologie eigentlich total doof ist und dann kommt Gottesoffenbarung und diese Gottesoffenbarung zerreißt falsche Theologie, falsche Vorstellung von dem, wer Gott denn ist. Also, was passiert war, ist, Mose war auf einem Berg und war zusammen mit Gott und hatte Gott gesehen und gehört. Welches Sehen und welches Hören, keine Ahnung. Und er kommt wieder von diesem Berg und sein Gesicht leuchtet. Das erlebt er später auch im Zelt der Offenbarung. Das ist sozusagen das zentrale Heiligtum, was die Israeliten bei sich hatten. Das war die sind ein paar Jahrzehnte durch die Gegend gezogen, hatten immer ein Zelt dabei, wo ein Altar drin war und so. Und immer mal wieder gab es das, dass Mose in der Begegnung mit Gott sein Gesicht anfing zu leuchten. Und wenn er dann rauskam, dann war dieses Leuchten da und nach einer Zeit war dieses Leuchten nicht mehr da. Und irgendwann hat er sich gesagt, das ist doch bescheuert. Ne? Also besser ist, wenn ich rauskomme aus dem Zelt der Begegnung, verhülle ich mir mein Gesicht, so ein bisschen wie so ein Vollschleier, ne? Verhülle ich mir mein Gesicht, damit man nicht sieht, dass mein Gesicht leuchtet, sonst halten die Leute mich noch irgendwie für was Besonderes. Und das Besondere bin ja nicht ich, das Besondere ist der lebendige Gott. Und sie unterscheiden dann auch nicht mehr zwischen dem Mose, der erleuchtet ist, und dem Mose ein paar Stunden später, der nicht erleuchtet ist. Sondern sie müssen mit Mose umgehen, so wie ich bin. Bis hierhin alles chico, alles prima. Jetzt geht es durch die Jahrhunderte hindurch, und irgendwann kommen findige Theologen dahin und sagen, naja, der Mose war ja Gottes Reden begegnet, Gottes Gegenwart begegnet, fing sein Gesicht an zu leuchten und dann hat er das verhüllt und so weiter. Und dann haben gesagt, wir machen das in Zukunft so. Wenn wir die Bibel lesen, öffentlich, dann verhüllen wir unser Gesicht. Dieses Verhüllen, das war dann eher so symbolisch, also man hat so einen Schal sich über den Kopf gelegt, heute ist das in der Regel ein Schal, ne? Also so eine Verhüllung, die Verhüllung ist nur noch symbolischer Art, weil das mit dem Leuchten so selten geworden ist, ne? So, also, ne? Also diese Verhüllung, ne? Und also wenn wir die Bibel lesen, dann geschieht das eben mit verhülltem Gesicht. Das ist die Art, wie Paulus in seiner Jugendzeit gelernt hat, wie man die Bibel vorliest. Mit verhülltem Gesicht. Weil das mit dem Leuchten, und jetzt sage ich es mal ein bisschen scharf, und so hat es Paulus mich eigentlich verstanden, das mit dem Leuchten muss verhindert werden. Das ist irgendwie nicht gut. Jetzt nimmt Paulus dieses Detail von schräger Theologie und sagt jetzt bei uns ist das anders. Und jetzt lese ich mal 2. Korinther 3, 17 und 18. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir würden sagen, der Heilige Geist. Ne? Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht, unverhüllt, die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also Paulus nimmt diese Geschichte, also die Geschichte erzählt er in den Versen davor sehr ausführlich, Paulus nimmt diese Geschichte und sagt, ich habe Gott gesehen und gehört. Ich kenne meine Bibel. Und was ich jetzt zusammenbringe, ist meine Erfahrung mit Gott und die Bibel und die Abgleichung mit anderen Christen, die auch den Herrn gesehen haben und gehört haben. Und wir zusammen haben für uns gemerkt, es geht in diesem Glanz, der da beschrieben wird, geht es gar nicht um Glanz, sondern es geht um verwandelte Herzen. Um verwandelte Herzen. Und wie werden Herzen verwandelt? Paulus hätte in seiner Jugendzeit gesagt, Herzen werden verwandelt, indem man die Bibel auswendig lernt und indem man die Gebote hält. Das sind auch nur ein paar hundert, das schafft man schon. Indem man nur mit Leuten zusammen ist, die auch die Bibel auswendig lernen und die Gebote alle halten. Ne? Also das war das Schema, in dem Paulus groß geworden ist. So wird das Herz verwandelt. Und jetzt hat er eine Begegnung mit dem lebendigen Gott und merkt, das war alles Mist. Das war eine völlig bescheuerte Theologie. Und er merkt, es geht um was ganz anderes. Es geht um Begegnung mit Gott. Christsein, sagt Paulus hier, ist Begegnung mit Gott. Mit ihm reden. Ihn anschauen. Ihn einfach begegnen. Und das Spannende ist, dass Paulus sagt, und das sind ja scharfe Bilder, die er hier verwendet, dass wir verwandelt werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich würde gerne mal zwei Begriffe hier, ich habe deswegen diese ziemlich präzise Übersetzung genommen. Also das Bild, das Wort Herrlichkeit ist im Judentum ein extrem wichtiges Wort. Das ist die Shekinah. Die Shekinah Gottes ist die sozusagen die sichtbare Gegenwart Gottes. Gott selber kann man nicht sehen, aber seine Herrlichkeit kann man sehen. Also zumindest manchmal ist das schon mal passiert, dass man sie gesehen hat. Und diese Herrlichkeit thront über dem Altar, über der Bundeslade im Tempel. Das, was in diesem Zelt war, ist später in ein festes Gebäude umgezogen. Und da drüber befindet sich die Herrlichkeit Gottes. Und wenn Paulus jetzt hier von Herrlichkeit redet und das in einem Zusammenhang jüdischer Theologie, dann wissen alle seine Zuhörer, was er hier meint. Er meint göttliche Qualität, göttliche Gegenwart. Er geht wirklich davon aus, dass wir Schritt für Schritt für Schritt verwandelt werden, bis wir Gottes Qualität haben. Jetzt sagt der Praktiker in mir, das dauert leider ein paar hundert Jahre und die meisten von uns sterben, bevor es seinen Abschluss findet. Aber der Prozess ist dieser hier beschriebene Prozess. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und jetzt kommt Philosophie. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. In der Kultur, in der Paulus sich bewegt hat, gab es die Vorstellung davon, dass es sowas gibt wie den idealen Menschen oder den idealen Stuhl oder den idealen Tisch. Sozusagen das Urbild eines Tisches, das Urbild eines Stuhles. Und alle Stühle, die wir sehen, sind nur ein schwacher Abglanz des eigentlichen Tisches. Alle Menschen, die wir sehen, sind nur ein schwacher Abglanz des eigentlichen Menschen. Alle, also und so weiter. Ihr habt das, also, wenn ihr einen Kugelschreiber in der Hand habt, ist das nur der Abglanz des eigentlichen Kugelschreibers. Ziemlich bescheuerte Idee, aber also, wer schon mal Design Freaks gesehen hat, der weiß, dass es Leute gibt, die das heute noch denken. Ne? So, also, jetzt nimmt er dieses philosophische Konzept und sagt, wir werden in dieses Bild, nämlich in das des perfekten Gottes, der der eigentliche Mensch ist, nämlich Jesus, verwandelt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er nimmt die Sprache dieser Zeit, er nimmt die Bilder dieser Zeit, er nimmt all die kulturellen Versatzstücke seiner Zeit und überlegt sich, Menschenskinder, wie kriege ich das denn gesagt und ausgedrückt, was ich erlebe? Ich erlebe, dass Menschen sich verändern. Ich erlebe, dass Menschen Frieden haben in ihrem Herzen. Ich erlebe, dass Menschen frei werden von Schuld. Ich erlebe, dass Menschen aufatmen können. Ich merke, dass Menschen Hoffnung gewinnen und Glauben gewinnen, dass sie liebesfähig werden. Ich erlebe das. Und wie erlebe ich das denn? Ich erlebe das, dass diese Menschen chillen mit Gott. Sie verbringen Zeit mit dem lebendigen Gott. Warum muss er das überhaupt schreiben? Weil diejenigen von uns, die Christen geworden sind, wissen, dass wir immer wieder in der Gefahr stehen, das Chillen sein zu lassen und dass ich werde ein guter Christ hochzufahren. Und Paulus würde sagen, darum geht es eben gar nicht. Es geht nicht darum, dass du optimal betest, und optimal das und optimal dies und optimal jenes. Und wenn du nur richtig und ordentlich und richtig, richtig. Sondern Paulus kommt aus seiner Begegnung mit dem lebendigen Gott und sagt, ich habe was erkannt. Ich habe was erkannt, was, als ich es erlebt habe, dann auch in der Bibel überall gefunden habe. Das Entscheidende ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Alles andere ist tot, ist Zeug. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden verwandelt. Wenn wir zu Paulus in die Seelsorge gehen würden und ihm unseren Kummer sagen würden, dann würde Paulus sagen, schau auf den Herrn. Schau Gott ins Angesicht. Hör auf seine Stimme. Und vertrau, der Gott, der Christus von den Toten auferweckt, der ist auch in der Lage, dein Herz zu verändern. Es gibt für ihn keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt für ihn keine komisch verlorenen Typen. Schau ihm einfach ins Gesicht. Ich bete mit uns. Na Herr, das bitten wir dich, dass du uns immer wieder so begegnen kannst, dass es irgendwie rein fällt in unser Leben. Möchte ich bitten, dass du uns hilfst, dass wir vor dir die Augen öffnen und unsere Ohren öffnen und dir zuhören. Wir wollen es dir anbefehlen und wir wollen dich bitten, mach mit uns, was du willst, weil wir wissen, dass es das Beste ist. Verwandle uns in dein Bild. Lass Jesus aufleuchten in unserem Herzen und dann auch in unserem Denken und in unserem Fühlen und in unserem Handeln. Lass Jesus aufleuchten. Und deshalb, Heiliger Geist, möchte ich dich bitten, erfüll uns. Komm, Heiliger Geist, und nimm Raum in uns. Und ich möchte dich besonders für die bitten, die religiös in merkwürdigsten Ideen festhängen. Freiheit. Freiheit soll über dein Leben regieren. Dass du frei bist. Dass der Geist Gottes dich aufatmen lässt, die Ketten zerreißt und dich aufrichtet.